Meine Sprache hat nur dann Schwerkraft, wenn ich aus meinen Erfahrungen spreche, hat Ralf Rothmann mal gesagt. Immer wieder betont der 1953 geborene und mit vielen Preisen bedachte Schriftsteller, dass die eigenen Erlebnisse eine wichtige emotionale und ästhetische Grundierung seiner Literatur sind. Tatsächlich kann dieser Autor auf einen biografischen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der einmalig ist in der deutschen Literaturlandschaft. Nach einem Besuch der Handelsschule machte er eine Lehre als Maurer, später schlug er sich mit verschiedenen Jobs durchs Leben. Er arbeitete als Fahrer, Koch, Drucker und Krankenpfleger. Und diese Erfahrungswelten tauchen dann auch auf in Rothmanns Romanen und Erzählungen, wobei seine Literatur damit keineswegs erschöpfend beschrieben wäre. Denn was Ralf Rothmann auszeichnet, ist eine beeindruckende Sensibilität für seine Figuren, eine Poesie in der Prosa, die seinesgleichen sucht. Nachzulesen, unter anderem in seinen Ruhrgebietsromanen Stier, Wäldernacht sowie Milch und Kohle, den Berliner Romanen Flieh, mein Freund, Hitze und Feuer brennt nicht. Schließlich die Weltkriegsromane Im Frühling sterben und zuletzt Der Gott jenes Sommers. Herzlich willkommen, Ralf Rothmann.
Schönen guten Tag.
Herr Rothmann, Sie haben einmal gesagt, man solle sich als Autor eine gewisse Pflicht zur Erfahrung auferlegen. Was heißt denn das konkret? Was für Erfahrungen meinen Sie?
Naja, das war bezogen auf die jüngeren Jahre. Heinrich Böll hat ja mal gesagt, dass ein Autor alle wesentlichen Erfahrungen seines Lebens, aus denen er dann später schöpft, bis zu seinem 25. Lebensjahr macht. Und ich habe mir einfach auferlegt, nicht zu Hause in der warmen Stube zu bleiben, sondern zu reisen und auch verschiedene Berufe zu erlernen zum Teil oder auch in verschiedenen Berufen zu arbeiten. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, es gibt eine gewisse Kraft in der Biografie, die dann zum Ausdruck drängt. Das habe ich erst hier in Berlin gemerkt. Denn als ich nach Berlin kam, da war es so, dass ich meine Vergangenheit, meine 20 Jahre im Ruhrgebiet, die habe ich als ja unwesentlich für mich empfunden. Die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, habe ich als nicht niederschreibenswert empfunden. Aber als ich dann hier in Berlin war, änderte sich da plötzlich was. Plötzlich sah ich die poetische Dimension, die das Ruhrgebiet zum Beispiel hatte. Dadurch, nicht, das ist ja ganz absurd, poetisch schon wieder. Man gräbt sich den Boden unter den Füßen weg, um eine gewisse Höhe des Lebensstandards zu sichern. Und wir lebten in Häusern, die dauernd von Rissen durchzogen waren und so weiter. Das alles ist mir erst in Berlin aufgefallen. Ja.
Vielleicht haben Sie auch einfach die Distanz gebraucht, um dann darüber schreiben zu können.
Vermutlich ist es so. Ja.
Vielleicht gehen wir nochmal in Ihrer Biografie etwas zurück über die Berliner Zeit und auch über die Ruhrgebietszeit werden wir gleich auch noch sprechen. Geboren sind Sie in Norddeutschland. Dort haben Sie bis zum 5. Lebensjahr gelebt. Was waren denn das für familiäre Verhältnisse, in die Sie da hineingeboren wurden?
Mein Vater war gelernter Melker. Das war ja damals ein Lehrberuf, eine Handarbeit, die 3 Jahre Lehrzeit erforderte. Und kaum hatte er seine Lehre beendet, ist er ja in den Krieg eingezogen worden. Als er dann wiederkam aus amerikanischer Gefangenschaft, hatten die Alliierten in Norddeutschland verfügt, dass jedes Gut maximal 35 Milchkühe haben durfte. Und dafür brauchte es in der Regel 2 Melker. Die Gutsherren hatten aber natürlich ganz schnell den Trick raus, dass sie keine 2 Melker anstellten, weil das sehr viel Geld kostete, sondern ein Melker-Ehepaar. Und dieses Melker-Ehepaar kriegte dann bestimmte Bevorzugungen, nicht? Sie hatten ein kleines Haus, also meine Eltern hatten ein kleines Haus zur Miete, sie hatten einen großen Garten, sie kriegten ein halbes Schwein pro Jahr und so weiter und so fort. Und dafür musste meine Mutter aber täglich an Weihnachten und Silvester und sonntags und immer in den Kuhstall und musste mit melken. Ja, und in diese Verhältnisse bin ich hineingeboren. Ja.
Und wenn Sie darüber sprechen, sind das Erinnerungen, die vor Ihren Augen stehen, oder sind das Erinnerungen, die überliefert sind durch Erzählungen wiederum der Eltern?
Teils, teils. Aber ich wundere mich immer wieder, wie genau ich mich an verschiedene Dinge erinnere. Also ich bin, da war ich glaube ich gerade 5 oder 6, als wir da weggezogen sind, ich bin in keinem Kindergarten gewesen. Es gab ihn offenbar nicht da im Dorf oder meine Eltern hielten das nicht für nötig. Ich lief immer mit zwischen den Tieren. Und da gibt es schon ganz nahe und deutliche Erinnerungen. Ja? Oder eben auch solche Erinnerungen wie ein dampfendes Wasser habe ich immer mit einem wohltuenden Bad gleichgesetzt als Kind. Natürlich. Und wenn ich dann alleine auf dem Gutshof herumgelaufen bin, dann dampfte da im Winter schon mal die Jauchegrube. Also habe ich mich in die Jauchegrube gelegt, weil ich dachte, das ist ein Bad. Nicht? Solche Sachen, die an die ich mich übrigens auch noch gut erinnere, ja.
Wenn Sie davon erzählen, dass Sie zwischen den Tieren herumgelaufen sind, dann ist das natürlich gleich schon eine Überleitung. Sie schreiben sehr, sehr plastisch genau über diese Tierwelt. Tiere kommen bei Ihnen in Ihren Texten immer wieder vor. Schöpfen Sie dann auch aus diesen frühen kindlichen Erfahrungen?
Möglicherweise aber nicht bewusst. Also mir ist das eigentlich aufgefallen, da habe ich schon 2 oder 3 Romane geschrieben und dann habe ich mich an einen ersten Erzählungsband gewagt und dann sagte ein Freund, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass in jeder deiner Erzählungen Tiere vorkommen? Und ob sie es glauben oder nicht, da ist es mir, bis dahin war es mir nicht aufgefallen, ja. Und möglicherweise ist das so eine frühkindliche Prägung, nicht? Also,
dass sie sich wohlfühlen, wenn da so Tiere auftauchen.
Ja, aber es wird immer so beachtet, weil es vielleicht in der deutschen Literatur wenige solcher Tierbeschreibungen gibt. Aber ich denke, was ist so Besonderes daran? Also in meiner Straße gibt es 4 Hunde und gegenüber kreischt immer ein Papagei. Ich habe vor kurzem mal einen Roman gelesen, oder war es eine Erzählung von Carson McCullers. Da lief ein Hund rückwärts durchs Bild. Und keinen schert es, keiner erwähnt es auch nur. Wenn ich aber einen Hund vorwärts durchs Bild laufen lasse, sagen alle, warum hat er so viele Tiere in seinen Büchern?
Was mir nur aufgefallen ist zum Beispiel, ja, dass Sie das Leid der Menschen auch am Leid oder sagen wir mal an den Erfahrungen der Tiere beschreiben. Das haben Sie zum Beispiel in den letzten Weltkriegsromanen so gemacht. Da ist die Tierwelt immer auch ein Spiegel dessen, was die Menschen erleben.
Ja, es ist, glaube ich, dass ich da dann wahrscheinlich den großen Unterschied zwischen den Kreaturen nicht mehr mache in diesen Extremsituationen, ja.
Sie sind dann nach der Zeit in Norddeutschland ins Ruhrgebiet verfrachtet worden. Da gab es ein neues Umfeld. Der Vater hat dann einen neuen Job bekommen.
Ja, ja.
Und wie haben Sie damals dieses neue Umfeld wahrgenommen?
Ich glaube, das war eine der ersten traumatisierenden Situationen in meinem Leben überhaupt. Man muss sich vorstellen, ich war bis 5 oder 6 ein Kind unter blauem Himmel auf grünen Wiesen mit Tieren auf Du und Du, hätte ich fast gesagt. Und dann fährt man mit dem Möbelwagen aus Norddeutschland runter ins Ruhrgebiet und kommt in eine Siedlung, wo ein Haus dem anderen gleicht, am Horizont die Zechen mit ihren riesigen Qualmwolken. Und die Straßen, weil es eine Neubausiedlung war, waren noch nicht asphaltiert. Hinter dem Haus eine riesige Kiesgrube. Ich fand alles nur schrecklich, schon in dem Alter. Und ich dachte so, jetzt bin ich aus dem Paradies verstoßen worden, ja. Und als Kind findet man dann ja schnell Freunde und so weiter. Und ich habe es dann wohl verkraftet. Aber es war schon sehr, sehr schwer.
Haben sich diese Bezüge zu dem Ruhrgebiet dann auch verändert? Oder blieb da im Grunde genommen immer so eine gewisse Abscheu vor diesen der neuen Welt?
Nein, Abscheu wäre zu viel gesagt, ganz und gar nicht, denn es war ja auch eine, ja, für ein Kind auch interessante Welt. Ja, das waren ja die späten 50er, dann die frühen 60er Jahre. Da hieß es, also eine streng katholische Gegend, wenn um 12 Uhr die Glocken läuten, dann kommst du zum Mittagessen und wenn abends die Laternen ausgehen, dann kommst du nach Hause zum Abendbrot. Dazwischen war die absolute Freiheit. Die Freiheit in den Kiesgruben, in den Weizenfeldern, auf den Kohlehalden. Und das war natürlich was ganz Großartiges, nicht?
Also ein kleiner Abenteuerspielplatz.
Ja, das war
ein großer.
Für Kinder ganz gewiss, nicht? Obwohl natürlich die Umweltverhältnisse, die möchte ich jetzt gar nicht mal so nah beleuchten. Also zumindest war es so damals noch im Ruhrgebiet, dass meine Mutter, das weiß ich ganz genau, wenn sie Wäsche gewaschen hatte, erst einmal guckte, wie der Wind wehte. Und wenn er aus Richtung der Zeche kam, hat sie die Wäsche nicht rausgehängt, weil die dann gleich wieder rußig gewesen wäre, ja? Darüber hinaus war es im Ruhrgebiet natürlich auch, und das merkt ein Kind natürlich ganz stark, ungleich gewalttätiger als auf dem Land, nicht? Diese Kinderbanden, die es damals schon gab, also das Kindsein war auch mit sehr viel Stress verbunden, insofern, als man immer aufpassen musste, in welche Klicken man geriet.
Sind Sie manchmal noch an Rhein und Ruhr?
Nur, wenn ich gelegentlich meine Lesung da mache.
Da hat sich ja viel getan.
Ja, sagt
man. Oder doch
man,
nicht.
Sagt man nicht, dass das Ganze jetzt ein riesiger Kultur- und Dienstleistungspark wird. Aber wenn man sich näher umhört, das wird in den Medien verkündet, aber die Menschen sehen das ganz anders. Die sind einfach nach wie vor arbeitslos und die soziale Situation ist, glaube ich, schon ziemlich prekär.
Sie sind dann 1976, wenn ich richtig informiert bin, nach Berlin gezogen. Warum gerade diese Stadt? Warum jetzt nicht Hamburg, München oder Frankfurt?
Es war eine Liebesgeschichte. Meine damalige Freundin, die war Krankenschwester und die wollte nach Berlin, denn Berlin lockte ja Fachkräfte durch die sogenannte Berlin-Zulage und durch Wohnungen, die ganz erschwinglich waren und so weiter. Und naja, ich bin halt mit.
Was war das dann für ein Leben in der ummauerten Stadt?
Ein seltsam freies, so absurd das klingt, nicht? Denn ich, der ich aus dem Ruhrgebiet, aus einer subproletarischen Ecke des Ruhrgebiets komme, habe sowas wie Bohème ja überhaupt nicht gekannt. Und in Berlin war die Bohème natürlich stärker vertreten als alles andere. Und gerade da, wo ich gelebt habe, da am Winterfeldplatz und später auch in Kreuzberg am SO 36, da öffnete sich mir eine Welt. Da waren plötzlich Menschen, mit denen ich über Gedichte sprechen konnte, zum Beispiel, was im Ruhrgebiet überhaupt nicht möglich gewesen wäre, ja?
Berlin wird dann auch Schauplatz Ihrer Literatur. Von was für einem Berlin erzählen Sie denn in Ihren Texten und welche Figuren bevölkern Ihr literarisches Berlin?
Naja, es sind zum Teil die Menschen, die ich erlebt und erfahren habe in den verschiedenen Berufen, die ich gemacht habe. Also ich war Drucker und ich war auch Lichtpauser, als es noch Lichtpausgeräte gab für Architekten, wo diese riesigen Pläne durchgeschoben wurden. Ich musste diese Architekturpläne durch die Stadt fahren, in die Architekturbüros. Und das war natürlich mit viel neuen Eindrücken und vielen neuen Erfahrungen verbunden. Aber ich habe auch in einer Großküche gearbeitet. Ich musste kochen für hunderte von Menschen, wo nach dem Motto eine Schaufel Salz, eine Schippe Pfeffer und umrühren, fertig. Ja, so in der Art. Es war vor allen Dingen ein Leben in Berlin, das mir als Nachtmenschen sehr entgegenkam. Ja, ich bin immer schon ein Nachtmensch gewesen und ich fange erst abends um 7 an zu arbeiten.
Also damals galt wahrscheinlich genauso wie heute noch dieses Diktum von dem alten Schlager, Kreuzberger Nächte sind lang.
Das oh ja, und das war eigentlich gang und gäbe, dass man morgens um 6 oder 7 nach Hause kam. Nicht? Das war üblich. Hm?
Wie, das machen Sie jetzt nicht mehr?
Nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Also dazu fühle ich mich mittlerweile nicht mehr fit genug, aber damals war es so, ja.
Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie gesagt haben, so, ich versuche das mal mit dem Schreiben? Gab es da so ein Initialerlebnis?
Es gab einige, aber es gab natürlich auch, als ich 1900, ich weiß nicht, da war ich 18, also 71 bin ich von Oberhausen nach Essen gezogen, und also in die Nachbarstadt. Und da war es so, dass gerade die Universität geöffnet wurde. Und so kam ich zum allerersten Mal, der ich bisher dahin nur Arbeiter und Arbeiterinnen kannte, kam ich zum allerersten Mal mit Studentinnen und Studentinnen in Kontakt. Und die haben damals alle Hermann Hesse gelesen. Ja, das war ja die Späthippie-Zeit, wenn man so will. Und das hat mich natürlich sehr inspiriert. Wenn mir gesagt wurde, lies mal das, lies mal den Steppenwolf, lies mal Narziss und Goldmund. Und das war eine, wie Sie sagen, Initialzündung insofern, als ich dann irgendwann dachte, es gibt ja diesen berühmten Satz von Karl Kraus, der mal gesagt hat, das Urerlebnis beim Lesen ist doch, dass man als junger Mensch staunend von den Seiten aufblickt und sich fragt, woher weiß der Autor das von mir?
Ja.
Und so ging es mir mit Hermann Hesse. Ja, woher weiß der das von mir? Und dann hatte ich diesen ganz naiven Impuls, das will ich auf meine Art mit meinen Worten auch machen.
Wenn man sich die Figuren anschaut in Ihren Texten, dann stellt man relativ schnell fest, da sind sehr viele Typen, die einen proletarischen Hintergrund haben. Welche Herausforderungen, wenn es denn welche gibt für Sie, und welche erzählerischen Risiken bestehen denn Ihrer Meinung nach, wenn man sich gerade auf dieses soziale Milieu schriftstellerisch kapriziert? Das kann ja auch ziemlich schief gehen.
Das kann insofern schief gehen, als man dann natürlich ganz schnell Klischees verfallen kann. Und da hilft nichts, da hilft eigentlich nur die eigene Erfahrung. Da kann man auch keine Ratschläge geben, ne?
Sie betreiben ja nicht das, was man mal in der DDR Literatur der Arbeitswelt genannt hat. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben, was Ihnen beim Schreiben wichtig ist, sozusagen Ihren poetischen Beweggrund.
Ach, mein poetischer Beweggrund ist im Grunde genommen immer ein ganz hedonistischer. Ja. Ich möchte Freude haben beim Schreiben und ich möchte Freude bereiten. Und die Geschichte selbst bringt dann ihre Figuren mit, und insofern müsste man das an einem konkreten Beispiel festmachen. Ja,
dann machen wir das. Denn ja, wenn Sie sagen, Freude bereiten und Freude haben, ich denke da an diesen sehr erfolgreichen Roman, der vorletzte, Im Frühling sterben, ein Text, der hochemotional ist, eine Weltkriegsgeschichte, die auf den Schlachtfeldern, so könnte man sagen, stattfindet. Und ein Buch, das dann in viele Sprachen übersetzt wurde, über die es viel geschrieben wurde. Und wenn Sie sagen, Freude bereiten, dann ist das natürlich bei diesem Roman sicherlich schwierig, oder?
Naja, Freude bereiten insofern, als es die, das meint die sprachliche Gestaltung auch. Ne? Das ist ja sowieso das Wichtigste für einen Schriftsteller. Ein Schriftsteller liest ein Buch ja nicht, indem er sich sagt, was hat der da gemacht, sondern wie hat der das gemacht? Und diese sprachliche Gestaltung, diese sprachliche Ebene, ich glaube, die ist eigentlich auch ja das Wesentliche in diesem Buch. Wenn man dieses Buch und auch das Folgende, wenn man nur die Handlungsverläufe betrachtet, wenn man nur die Charaktere betrachtet, könnte man schnell depressiv werden. Aber die sprachliche Gestaltung sagt hoffentlich, es muss nicht so sein, es muss nicht so bleiben, es gibt noch was anderes. Und dieser Widerschein des anderen, der ist in der Sprache. Und insofern, denke ich, kann das Freude bereiten. Es gibt diesen schönen Satz von den Beatles, der mir immer so eine Art Motto war, aus dem Lied von Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Also die traurigen Dinge haben die magische Kraft, uns irgendwie aufzubauen. Wir wissen nicht warum.
Der Text beginnt ja mit einem autobiografischen Vorspann, der von ihrem sterbenden Vater erzählt. Vielleicht beschreiben Sie mal das Verhältnis zu Ihrem Vater. Denn hier fällt ja Ihre Autobiografie und das, was wir da lesen, in eins.
Ja, man kann das mit einem Wort natürlich beschreiben, das Verhältnis zu meinem Vater. Und das war schlichtweg Liebe. Ich habe meinen Vater geliebt. Mein Vater war ein sehr schweigsamer Mann, ein großer Schweiger, wie man so pathetisch zu sagen pflegt. Und er hatte ein Geheimnis, hinter das ich zeitlebens nur andeutungsweise gekommen bin. Und das hat sich für mich geäußert. Zum Beispiel, da war ich vielleicht 9 oder 11 Jahre alt. Und mein Vater war zwangsrekrutiert, war in der Waffen-SS. Und man muss wissen, die Mitglieder der SS hatten ja ihre Blutgruppentätowierung am linken Oberarm. Das heißt, wenn er in seinem Turnhemd am Frühstückstisch saß, dann saß auch immer der Krieg mit am Tisch. Und ich habe meinem Vater dann als Kind gefragt, ja, hast du im Krieg auch geschossen? Und er sagt, na klar, jeder hat geschossen. Und brutal und grausam wie Kinder sein können, habe ich gefragt, ja und? Hast du jemanden getroffen? Hat er geschrien? Hat er geblutet? Ist er umgefallen und so weiter? Und da hat er meine Mutter angeschaut und hat meine Mutter gefragt, was soll ich denn jetzt sagen? Und meine Mutter sagte, dann geh dein Zimmer aufräumen oder sowas ähnliches, ja. Damit war das vom Tisch. Aber dieses Schweigen, diese Betroffenheit, dieses Verstummen bis ins Herzinnere bei meinem Vater, das hat so ein Vakuum erzeugt, das bei mir über die Jahrzehnte hin wahrscheinlich dann diesen Wunsch erzeugt hat, über meinen Vater mal zu schreiben. Und mein Vater an sich war ein schlichter Arbeiter, war zur Zeit lebens, war Bergmann nachher, nachdem er Melker gewesen ist, war sehr früh körperlich zerstört durch die schwere Arbeit, war sehr früh taub. Damals hat man noch keinen Gehörschutz verwendet, wenn man diese Presslufthämmer bediente, hatte unglaubliche Gelenkprobleme und war dann mit 55 war er letztlich Rentner, vorher schon Teilrentner. Und das ist eine große Schmach für einen Bergmann, wenn er aus der Arbeit unter Tage, wo man, wie es immer hieß, vor Kohle war, nach Übertage versetzt wird, ins Magazin oder sonst wo. Das ist ihm passiert aufgrund der gesundheitlichen Verhältnisse. Mit 55 war er dann Rentner, mit 60 Alkoholiker, mit 61 tot.
Sie haben von einem Vakuum gesprochen. Das haben Sie mit im Frühling sterben dann gefüllt. Insofern, als Sie dann eine Geschichte erzählt haben, vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die diese Geschichte nicht kennen, was erzählen Sie dann da?
Es ist die Geschichte zweier Freunde. Das ist der Walter, also der meinem Vater nachempfunden ist. Der junge Melker Walter und sein Arbeitskollege Fiete, die werden in den letzten Kriegsmonaten zwangsrekrutiert, kommen zur Waffen-SS und während Fiete an die Front muss, vorne, mitten ins Schussfeld, hat Walter das Glück, als Fahrer zu arbeiten. Fiete nun wiederum, alles spielt sich unten im Ungarn in der Nähe des Plattensees ab, Fiete wiederum desertiert und wird gefangen und zum Tod verurteilt. Und Walter versucht noch, dieses Todesurteil abzuenden, verwendet sich bei seinem Vorgesetzten für seinen Freund und dieser Vorgesetzte sagt im Gegenteil, er muss ihn miterschießen. Er muss mit ins Erschießungskommando. Und als Walter dann fragt, ja warum auch das noch, dann sagt der Vorgesetzte, naja, weil du sein Freund bist. Dann wirst du gut zielen, damit er nicht leidet. Und Walter kommt dann mit diesem Erlebnis aus dem Krieg zurück und beginnt dann das Leben in einer Welt, in der er dann wahrscheinlich nie mehr heimisch geworden ist.
Ist das die Geschichte Ihres Vaters?
Die Geschichte selbst mit der Erschießung des Freundes ist nicht die meines Vaters und ich hoffe auch nicht, dass derartiges vorgefallen ist, aber auch die ist nicht erfunden, sondern es gab mal eine Zeit, da wollte ich nach Norddeutschland ziehen, nach Glücksburg und dort war ein Vermieter, der mir das, nachdem wir uns 20 Minuten kannten, ein 80-jähriger Mann oder noch älter, der sagte, ja, ich musste meinen besten Freund erschießen und der hat mir die Geschichte erzählt.
Als Sie dann mit dem Roman auf Lesereise waren, gab es wahrscheinlich recht emotionale Reaktionen, denn Sie beschreiben vielleicht jetzt nicht unbedingt, was diese Erschießungsszene anbelangt, aber doch eine Szenerie auf den Schlachtfeldern, die vielen Menschen sicherlich, die zu dieser Zeit auch jung waren, bekannt vorgekommen ist. Haben Sie das dann auch erlebt in den Veranstaltungen, dass Leute zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, ja oh Gott, das ist eigentlich genau das, was ich auch erlebt habe?
Ja, es war erstmal zum auffällig, also diese Lesereisen, die man ja als Autor fast, hätte ich gesagt, routinemäßig macht nach jeder Neuerscheinung. Also ich hatte Lesungen immer bisher so, da war mein Publikum jung bis mittelalt, unter Mittelalter verstehe ich so bis 50. Und plötzlich bei diesen Lesungen waren auch sehr viel ältere Menschen dabei. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass ich von Umständen erzähle, die alle so ähnlich erlebt haben. Denn die Generation meiner Eltern hat ja über den Krieg nicht gesprochen. Die haben alle geschwiegen. Und nachdem ich dann davon gelesen habe, kam ganz oft die Reaktion, ach, jetzt verstehe ich das Schweigen meines Vaters.
Als ich die Szene der Zwangsrekrutierung der beiden Melker gelesen habe, musste ich und wahrscheinlich auch andere Leserinnen und Leser an das Lebenstrauma eines anderen großen Schriftstellers denken, nämlich an Günter Grass, der ja seine Mitgliedschaft bei der SS dem breiten Publikum jahrzehntelang verschwiegen hat. In welcher Weise war denn dieses Trauma des Nobelpreisträgers beim Schreiben Ihres Romans auch präsent?
Ja, das werde ich oft gefragt, weil...
Es liegt also auf der Hand.
Es liegt nicht auf der Hand, das glaube ich nicht. Es ist nämlich so, dass Günter Grass ja nicht in die SS gezwungen wurde, sondern er hat sich ja gemeldet. Das ist schon mal ein Punkt. Der andere ist, ich werde oft gefragt, weil es gab eine Division, in der Grass auch war, die Division Frundsberg. Und weil mein Vater von der Division Frundsberg zwangsrekrutiert wurde seinerzeit, denken alle, da ist irgendwas von dem Schicksal Günter Grass mit drin. Aber es war ganz schlicht so, dass die Division Frundsberg zuständig war für die Zwangsrekrutierungen in Norddeutschland allgemein. Man wurde dann anschließend auf ganz andere Divisionen verteilt, ja. Und das ist der Unterschied. Also insofern, ich habe keine Sekunde an Günter Grass gedacht, zumal ich das Buch auch gar nicht kenne, muss ich gestehen.
Haben Sie nicht im Nachhinein gedacht, Sie lesen das dann nochmal, weil das ja...
Na, eher nicht, weil ich dann immer denke, dann werde ich von meiner eigenen Geschichte abgebracht und komme vielleicht auf Gedanken, die gar nichts mit der Geschichte zu tun haben. Also das mache ich lieber nicht. Da vertraue ich eher meinem Einfühlungsvermögen und meinem, ja, das, was man Imagination nennt.
Einfühlungsvermögen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil ich glaube, das ist auch Teil Ihres poetischen Beweggrundes. Denn Ihre Figuren sind unglaublich plastisch. Ich habe das Gefühl, man steht da wirklich auf dem Schlachtfeld. Mit welchen Stilmitteln machen Sie das?
Also das Wort Stilmittel würde ich in dem Zusammenhang gar nicht verwenden. Ich versuche mich halt einzufühlen. Vielleicht kommt das aus einem Manko, habe ich oft gedacht. Ich habe nämlich im privaten Leben oft das Gefühl, dass ich mich zu wenig einfühle in andere Menschen, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und ich glaube, ich will das in der Literatur dann wieder gut machen, indem ich meinen Figuren besonders viel Aufmerksamkeit widme.
Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, aber es scheint mir eine, sagen wir mal, rhetorische Wolte auf jeden Fall zu sein. Wir haben gerade viel über Ihren Vater gesprochen. Bislang war Ihre Mutter da noch außen vor. Hoffentlich ist der Scheiß hier bald vorbei. Das hat Ihr Vater wohl gesagt, als sein Sohn sich nach den letzten Wochen und Monaten im Frühjahr 1945 erkundigt hat. Der Vater war da, Sie haben das auch schon gesagt, todkrank und will im Grunde genommen nicht über die Vergangenheit reden. Wie ist denn Ihre Mutter mit diesem Schweigen umgegangen?
Naja, indem sie es auf ihre Art und Weise auch gepflegt hat, nicht? Also, meine Mutter hatte ein ähnlich schlimmes Schicksal. Sie war aus dem damaligen Westpreußen geflohen mit ihrer Familie und wurde auf der Flucht vergewaltigt, ja. Und als 15-Jährige. Und das hat sich offensichtlich in ihrer ganzen Persönlichkeit niedergeschlagen, auch später noch. Ne? Sie war für uns Kinder eine sehr hartherzige, sehr kaltherzige Frau, die bis zum Exzess geprügelt hat, bis aufs Blut. Und sie kannte es nicht anders. Das ist jetzt kein Vorwurf. Aber wenn man sie dann gefragt hat nach dieser Zeit, hat sie sofort abgeblockt. Wenn ich sagte, du sag mal, du bist doch vergewaltigt worden. Wo war das denn passiert? Und sagt sie, ach, da hat mich mal einer geschnappt. Und jetzt red mir kein Loch im Bauch. Damit war die Sache erledigt. Ja, es wurde nicht darüber geredet. Und was da unterbewusst vor sich gegangen sein mag, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Oder nur, indem ich nochmal ein Buch darüber schreibe.
Wahrscheinlich ist das ein guter Weg, wenn Sie vorhin auch gesagt haben, dass Sie da bis aufs Blut, das war Ihre Formulierung, geprügelt worden sind. Mhm. Inwieweit hat diese Art von körperlicher Gewalt dann auch mit Ihrem Schreiben zu tun?
Das weiß ich nun wiederum nicht. Es ist schon so, dass ich das versucht habe, literarisch zu verarbeiten. Ich habe mal ein Gedicht darüber geschrieben und auch in einem meiner allerersten Prosa Messerschneide kommt das vor, dieses exzessive Prügeln. Aber ich habe schnell gemerkt, das glaubt mir keiner, weil es so brutal war. Ja, und aus welchem Defizit das bei meiner Mutter kam, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kannte sie es insofern nicht anders. Sie ist das älteste Kind einer Familie gewesen, einer alleinerziehenden Mutter. Und die Mutter hatte noch 5 andere Kinder. Das heißt, das älteste Kind musste für die 5 anderen sorgen. Und da bestand die Pädagogik natürlich nicht in einer Diskussionsbereitschaft oder sowas, sondern da wurde draufgehauen. Und das hat sie bei ihren Kindern dann auch gemacht.
Haben Sie im Rückblick ihr dann verziehen für all die Prügelei?
Ja. Als ich so 25 war, da ist mir dann schon mal klar geworden, dass meine Macken vielleicht auch daher rühren könnten. Andererseits, was wollen Sie machen? Ich habe dann irgendwann in der Zeit auch mal meine Mutter gefragt, sag mal, warum hast du uns so unglaublich geprügelt? Und dann sagte sie, habe ich euch geprügelt?
Ach, das war auch schon alles wieder verdrängt.
Das war verdrängt. Aber nein, ihr habt mal einen Klaps gekriegt. Habe ich gesagt, du hast Kochlöffel auf uns kaputtgeschlagen. Und Schlimmeres. Ja? Nein, das kann jetzt nicht sein. Also sie hat das völlig verdrängt.
Sie hatten Geschwister, wie viele?
Ein Bruder.
Und der bestätigt logischerweise auch das,
ja,
was Sie...
Ja, 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 ja.
Sprechen Sie mit Ihrem Bruder über genau diese Themen heute noch?
Oder nein, ist eigentlich nicht. Wir haben ganz wenig Kontakt nur noch. Was auch vielleicht ein Resultat der Familiengeschichte war, nicht? Diese räumliche Enge, die wir erlebten als Kind, die hat sich wahrscheinlich dann später im Erwachsenenalter dahingegen geäußert, dass wir so weit wie möglich voneinander weg wollten.
War Literatur, die Sie dann selber geschrieben haben, auch so etwas wie eine Art von Seelenrettung?
Vielleicht. Ich bin kein Psychologe, ich kann das nicht wirklich. Aber natürlich, also ich bin ein glücklicher Mensch, wenn ich schreibe. Und ich glaube, wenn ich mich nur an bestimmte Dinge erinnern wäre, wäre ich weniger glücklich.
Kommen wir nochmal auf dieses Weltkriegsthema zurück. Sie haben ja gerade eben auch gesagt, dass die sozialen, die politischen, die gesellschaftlichen Umstände in dieser Zeit möglicherweise so stark auch auf Ihre Eltern eingewirkt haben. Dass dann alles so gekommen ist, wie Sie das gerade eben beschrieben haben. Vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl gibt es die ja hoch umstrittene und viel diskutierte Formulierung von der Gnade der späten Geburt. Haben Sie das jemals auch so empfunden, die Gnade der späten Geburt?
Nein, das habe ich nie so empfunden. Das finde ich auch eine unmögliche Formulierung, denn es gibt keine späte Geburt. Ja, man wird ja immer mitten hineingeboren in den Schmerz. Die Leiden der Väter und Generationen, die werden an uns weiter vererbt in Form von Traumata. Und ihre Untaten werden an uns weiter vererbt in Form von Verpflichtungen. Insofern glaube ich das nicht. Damit beruhigt man vielleicht sein Gewissen, aber das ist eigentlich auch eine gewissenlose Art, sein Gewissen zu beruhigen.
Kommen wir zu dem zuletzt veröffentlichten Roman Der Gott jenes Sommers. Da spielen die Ereignisse an der sogenannten Heimatfront. Vielleicht beschreiben Sie mal, wo das Setting spielt, was für Figuren wir da haben und warum Sie sich überhaupt dazu entschlossen haben, eine Art Fortsetzung von Ihrem ersten Buch, das im Weltkrieg spielt, im Frühling sterben, zu schreiben. Natürlich, um Geld zu verdienen und so weiter, aber das lassen wir mal weg, das ist natürlich Quatsch.
Nein, das ist schon mal falsch. Ich schreibe nicht, um Geld zu verdienen.
Nein, natürlich nicht. War nur frotzelnd gemeint. Aber es gibt da einen literarischen Grund, glaube ich.
Es gibt einen literarischen Grund, aber es gibt auch einen ganz simplen. Also es war so, dass ich, als ich im Frühling sterben geschrieben hatte, doch durch einige tiefe Täler der Depression gegangen bin und habe mir gedacht, also in diese Zeit tauchst du nicht nochmal ab, ja, in diese Nazi-Zeit. Und das hat mich doch sehr mitgenommen. Aber dann habe ich eine Lesereise gemacht und ich war auch in Kiel, habe aus diesem Buch gelesen und da kam eine ältere Dame auf mich zu, nach der Lesung, die war auch so um die 80 vielleicht, und sagte, ich habe ihren Vater gekannt. Ich war ein 12-jähriges Mädchen auf dem Gut, wo er seine Melkerlehre gemacht hat und kurz bevor er dann zwangsrekrutiert wurde. Und ich habe mit ihm zusammen da im Kuhstall gearbeitet und so weiter. Und wie diese Frau erzählte, mit welch einem Leuchten in den Augen, da habe ich gedacht, ah, die 12-Jährige war damals verliebt in den schätzungsweise 18-Jährigen. Da war so eine erste keusche Liebe. Und das war, wenn man so will, die Initialzündung für das neue Buch, dass ich gedacht habe, ja, diese Zeit aus der Sicht der Flüchtlinge, aus der Sicht der Frauen und so weiter, das würde ich gerne auch nochmal schreiben. Ja, und vor allen Dingen, weil es letztlich indirekt auch wieder um meinen Vater ging. Es ging um die Liebe oder Vergötterung dieser kleinen 12-Jährigen zu meinem Vater, den ich ja auch geliebt und vergöttert habe. Ja, und ich versuchte ihm wahrscheinlich auch da wieder näher zu kommen.
Wie hat sich denn der Krieg auf das Leben der Menschen in der norddeutschen Provinz, wo der Roman spielt, ausgewirkt?
Naja, es war geprägt, gerade in den letzten Kriegsmonaten, natürlich von einem unglaublichen Flüchtlingszustrom. Und da wurden ja sogar Flüchtlinge mit Waffengewalt einquartiert letztlich, weil die natürlich, die Bewohner haben sich gesträubt und die Flüchtlinge waren verrufen. Und es war ein sehr beengtes Leben, denn natürlich wussten die Leute, dass die Alliierten bestimmte Dinge nicht bombardierten. Dazu gehörten zum Beispiel die großen Güter mit den Milchkühen. Dazu gehörte Infrastruktur und so weiter. Und in der Nähe war man dann relativ sicher. Und ja, diese Zeit war geprägt natürlich auch von dem Funktionärswesen da oben im Norddeutschland. Den Funktionären ging es bis zum Schluss doch recht gut, während die Bevölkerung, in meinem Roman heißt es einmal, während die in Berlin den Schimmel von den Kellerwänden fressen, feierten die in Norddeutschland, die Funktionäre, noch opulente Feste.
Und ein solches Fest wird dann auch in dem Roman erzählt. Hauptfigur ist aber die junge Luisa. Das Mädchen wohnt mit ihrer Mutter und Schwester Sibylle, die aus dem bombardierten Kiel geflohen sind, auf dem Landgut von Schwager Vincent, der als SS-Offizier ja, so könnte man sagen, so manche Türen im NS-Regime öffnet und dann auch mal ein Menschenleben schnell beenden kann. Als Leser bleiben wir aber vor allem bei Luisa. Warum haben Sie diese Perspektive gewählt?
Zum einen, weil ich eben, wie gesagt, diese Dame kennengelernt habe und da dieses Leuchten in den Augen gesehen habe, als sie von meinem Vater sprach. Zum anderen aber, ich glaube, ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben aus der Perspektive einer Frau. Aber letztlich habe ich da dann doch immer meinem Einfühlungsvermögen misstraut. Während bei diesem 12-jährigen Mädchen war das möglich, denn sie ist ja noch so in einer vorgeschlechtlichen Phase ihrer Entwicklung, da ist nicht so ein ganz großer Unterschied zu einem 12-jährigen Jungen etwa. Und als ich ein 12-jähriger Junge war, war ich genauso eine Leserate wie die beschriebene Luisa. Und es ist natürlich für einen Autor auch eine sehr dankbare Figur insofern, als Luisa alles sieht, alles wahrnimmt mit einer ganz exorbitanten Sensibilität, aber wenig nur versteht. Und das ist schon rein dramaturgisch eine schöne Situation, weil man dann dem Leser überlassen muss, das zu verstehen. Der Leser weiß immer ein bisschen mehr in dem Buch als die kleine Luisa.
Aber naiv ist die Heldin jetzt nicht, würde ich sagen. Denn Nein. Sie weiß, was Kriegsverbrechen sind. Sie hat auch schon mal irgendwie von Vergewaltigungen gehört. Außerdem liest sie nicht nur Karl May, sondern auch Gedichte von Andreas Gryphius, der die Schrecken des 30-jährigen Krieges in seiner Lyrik beschreibt. Also insofern ist es eine Figur, die auf der einen Seite noch sehr jung ist, aber auf der anderen Seite schon viel mehr weiß, als man in dem Alter für gewöhnlich weiß.
Ja, das wird allgemein gesagt und es gibt auch böse Stimmen, die sagen, na, die Kleine ist doch viel zu altklug für eine 12-Jährige. Und es hat mich insofern nie wirklich berührt, weil ich habe da ein bisschen das Bild meiner Frau mit eingewebt, bis hin in die roten Haare. Und meine Frau hat mit 12 Jahren Proust gelesen. Insofern fand ich das gar nicht so altklug, wie meine Luisa war. Ja? Also sie war eine ähnliche Leseratte. Sie hat auch 3-mal Vom Winde verweht gelesen und so weiter. Und ja, also ich hatte da keine Schwierigkeiten mit der. Aber natürlich stimmt es. Das hat natürlich zu tun mit dem Drama der Zeit. Ja, da war jede Kindlichkeit von vornherein gebrochen. Da hatte man eigentlich jeden Tag auf sein Leben im wahrsten Wortsinn zu achten, aufzupassen. Und es hat natürlich auch viel zu tun mit ihrer Lektüre, dass sie durch die Lektüre natürlich auch eine Sichtweise und eine Denkweise erlangt hat, die vielleicht ein bisschen über dem durchschnittlichen Niveau einer 12-Jährigen ist.
Der Roman, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist also auch eine Liebeserklärung an ihre Frau.
Ganz gewiss, ja. Ja.
Wir haben gerade den Gryphius schon erwähnt. Der spielt schon eine wichtige Rolle, weil der immer mal wieder auftaucht in dem Text. Ohnehin gibt es noch eine historische Erzählleiste. In welcher Weise sind die Ebenen miteinander verknüpft und welche Rolle spielen die, sagen wir mal, auf einer literarischen Ebene?
Es ist ja so, dass beide Ebenen eins gemeinsam haben oder zwei Dinge sogar gemeinsam haben. Zum einen spielen sie am selben Ort, am sogenannten Ochsenweg der historischen Heer- und Handelsstraße in Norddeutschland. Und zum anderen sind es beides Kriegsszenarien. Wohingegen in der Welt der Luisa geht die Tendenz ja eher in Richtung Hoffnungslosigkeit. Während in dem 350 Jahre davor spielenden Episoden aus dem 30-jährigen Krieg, da ist ja so ein Moment der Hoffnung da, weil der Schreiber, Bredelin Merxheim, wie er heißt, sich vornimmt, eine Kapelle, die auf der anderen Seite des Sees steht, über den See zu transportieren, die Kirche gewissermaßen ins Dorf zu holen. Und das ist dieses Moment der Hoffnung. Wie das dann am Ende ausgeht, ist dahingestellt, aber das unterscheidet die beiden Ebenen voneinander.
Und diese, ich hatte sofort an Fitzcarraldo. Sie auch?
Ja, so ein bisschen ist Fitzcarraldo darin. Der wollte, was wollte der? Ein Schiff durch den Dschungel transportieren.
Na, über einen Berg zunächst, dann genau, sie ja. In der Wahnsinn.
Ja, ja. Aber in dem Fall war es fast logisch, denn es ist ja so, diese Episode habe ich aus einer Chronik aus dem Heimatdorf meiner Mutter. Da hat man tatsächlich eine Kirche über den See geholt, weil die andere Dorfhälfte auf der anderen Seeseite zerstört war, wie eben auch in meiner Geschichte. Nur hat man da, in dieser Chronik stand eben nicht, man hat sie mit einem Gefährt, mit einem floßähnlichen oder schiffähnlichen Gefährt über den See geholt, sondern auf einem Gerüst. Mehr stand da nicht. Vielleicht hat man da so ein Gerüst durch den See durchgebaut und die Kirche dann gewissermaßen aufs andere Seeufer gerollt oder irgendwie. Ja.
Eine Szene, die ja im Grunde genommen surreal ist.
Ja,
wenn man
sich
vorstellt, eine Kirche wird über den See gezogen. In welcher Weise haben Sie denn tatsächlich Parallelen zum Geschehen einerseits vom Zweiten Weltkrieg, dann auch zum 30-jährigen Krieg gezogen?
die habe ich nicht bewusst gezogen. Es war für mich eigentlich wieder eher ein handwerkliches Problem. Wie ja oft viele Gestaltungsmomente, die kommen aus dem Handwerk. Das glaubt man ja dann oft nicht. Und dieses handwerkliche Problem bestand darin, dass ich nach 40 Seiten in einer realistischen Erzählweise, in der Luisa, die kleine Luisa North, die Hauptfigur ist, plötzlich ein gewisses Ungenügen spürte, und zwar am Ton. Das war ein rein musikalisches Problem. Ich habe plötzlich gedacht, mein Gott, mir fehlt hier was, mir fehlt ein Kontrapunkt. Und dann bin ich erstmal in eine gewisse Ratlosigkeit versunken, habe dann aber einen Tag später diese erste dieser 5 oder 6 Passagen geschrieben, nicht länger als 3 Seiten, habe auch nicht länger als 10 Minuten daran geschrieben, und dann dachte ich, na, das ist ja völlig schräg. Das gehört ja gar nicht dahin. Dann schreibe ich eben 2 Bücher gleichzeitig. Habe ich auch noch nie gemacht, ja. Ist ja vielleicht auch mal eine interessante Erfahrung. Dann plötzlich wieder nach 40 Seiten stellte sich so eine Episode ein und wieder nach 40 Seiten. Und dann dachte ich, ja, dann gehört das da rein. Dann habe ich das natürlich sanft gelenkt. Nämlich dieses Moment der Hoffnung, dieses Moment mit der Kirche, die über den See gezogen wurde und so weiter, ja. Und das war, man kann es schwer vermitteln, aber es war in erster Linie ein handwerkliches, sprich musikalisches Problem für mich.
Sie haben gerade von der Musikalität Ihrer Texte gesprochen. Was heißt denn das im Handwerk, beim Schreiben der Texte?
Ja, das heißt vor allem, ein Satz kann gut sein und wahr sein, aber wenn er nicht gut und wahr klingt, dann ist es misslungen. So bei meiner Art zu arbeiten auf jeden Fall. Nicht? Ich schreibe immer laut, ich lese mir jeden Satz sofort vor und jeden Absatz, und da muss die rhythmische, klangliche Logik, die müssen stimmen. Ich könnte die Kriterien jetzt nicht benennen. Warum stimmen die jetzt? Das ist ganz einfach Feeling, wie man vielleicht sagen würde. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass meine ureigenste Sozialisation, was jetzt Kunst betrifft, das waren letztlich dann doch die Beatles und die Rolling Stones Mitte der 60er Jahre, als die Musik aufkam und als die Eltern verlässlich sagten, mach die Negermusik aus. Und dieser rhythmische Drive, der in diesen Liedern war, der, ich glaube, der hat auch mein Sprachempfinden geprägt und mein Gestaltungsvermögen mit beeinflusst.
Ja. Hören Sie die Beatles immer noch?
Ja, doch. Ich höre sie selten natürlich jetzt. Aber das ein oder andere Lied höre ich immer noch.
Hören Sie Musik beim Schreiben?
Selten. Und wenn, dann nur ruhigere, meditativere Musik. Früher habe ich Dum Dum Boys von Iggy Pop, das habe ich in voller Lautstärke beim Schreiben gehört. Das geht heute nicht mehr. Jetzt höre ich Avopert.
Ich habe nämlich darauf gewartet, was Sie da als meditativ wahrnehmen. Aber bei Avopert brauchen wir gar nicht lange mehr darüber zu sprechen. Das ist tatsächlich Musik, die einen wahrscheinlich beruhigt und einem gewissen Flow da mitgibt. Vielleicht gehen wir nochmal zurück in den Text vom Gott jenes Sommers. Da gibt es eine dekadente Geburtstagsparty. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Die NS-Prominenz in der Provinz feiert, und dann fallen alle Schamgrenzen, falls es die zuvor überhaupt gegeben hat. Dieser Tanz auf dem Vulkan, der da erzählt wird, was sagt er einerseits über die damalige Zeit aus, und was lernen wir heutige tatsächlich auch über unsere Zeit in dieser Szene?
Für die damalige Zeit sagt es auf jeden Fall aus, dass das Elend der Bevölkerung natürlich ein viel größeres war als das Elend der Funktionäre, die natürlich über Vorratslager verfügten. Und ich weiß von Schilderungen, die haben Butterfässer durch Kiel gerollt. Nachdem der Krieg beendet war, nach dem 8. Mai, wurden Butterfässer durch Kiel gerollt, weil da irgendjemand verborgene Lager entdeckt hatte. Und so war es natürlich in ganz Deutschland wahrscheinlich. Die Funktionäre wussten schon zu leben, die wussten sich schon ihre Freunde zu sichern. Auch übrigens auch noch nach dem Krieg, ne, der Gauleiter, den ich da andeutungsweise beschreibe in dem Buch, der war noch bis in die 70er Jahre hin in verantwortlicher Position in der Landwirtschaft tätig, als Landwirtschaftsfunktionär, nach dem Motto Adenauers, wenn man kein sauberes Wasser hat, kippt man das Schmutzige nicht weg. Und das kann man vielleicht aus dieser Zeit lernen, dass man den Autoritäten doch gehörig misstrauen sollte.
Man glaubt das ja im Grunde kaum, wie nah solche Szenarien uns sind. Das sieht man dann einerseits sicherlich bei der Flüchtlingsbewegung aus Syrien, aber dann auch in politischen Entscheidungen, wenn Bundeswehrsoldaten irgendwo hingeschickt werden. Sind das alles Themen, die in Ihren Gedanken überhaupt irgendeine Rolle spielen, wenn Sie sich auf so ein Thema stürzen?
Nein, eher nicht. Wenn mir Leute sagen, gut, man denkt natürlich bei diesen Kriegsszenen, gerade auch in den mittelalterlichen Kriegsszenen und so weiter, man denkt an Syrien und so weiter, dann nehme ich das zur Kenntnis und denke, gut, dann gibt es also ein zeitgenössisches Moment in dem da, was ich mache, aber ich peile das nicht konkret an. Ich habe keine andere Absicht, als die Geschichte, die mir vorschwebt, sprachlich zu gestalten. Und jede andere Absicht darüber hinaus, da mündet es dann in Goethes Satz: Man spürt die Absicht und ist verstimmt.
Über Verstimmung möchte ich jetzt doch nochmal sprechen. Ich habe ein paar Zitate rausgesucht und ich habe, als ich diese Rezension las, ich war da nicht nur erschrocken, sondern ich war auch ein bisschen empört, aber ich will wissen, was Sie persönlich dazu sagen. Also, was die beiden Bücher angeht, mit denen Sie sehr großen Erfolg haben, große euphorische Rezensionen eingefahren haben, gab es andere Stimmen, die gesagt haben, das sei die Rückkehr des Lanzers, das ist so ein Zitat, der Autor erzähle vom Krieg wieder, Zitat, wie wir es von Konsalik kennen, und der Bestseller, vor allem im Frühling sterben, sei ein kitschiges Rührstück und mystifiziere die Schuld. Was sagen Sie dazu?
Ja, Sie haben jetzt lauter Zitate aus ein und derselben Rezension gebracht. Also das war die einzige der von, ich glaube, 250 oder 300 Rezensionen.
Ja, es gab noch eine
aus der
aktuelle
Neuen
jetzt
Züricher Zeitung.
Im Gott jenes Sommer. Also da gab es dann noch etwas, die Zeit hat das dann wiederholt.
Ja.
Und da hieß es dann, Sie würden eine Geschichte ohne Scham und Schuld erzählen. Das ist sozusagen ein Duktus. Ich würde sagen, das ist eine Gruppe. Insofern ist es nicht nur eine Kritik. Aber es gibt offenbar Leute, die sind richtig empört. Das ist ja erstaunlich, dass ein Roman so etwas überhaupt evoziert, solche Empörung. Also nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Was sagen Sie dazu?
Ich nehme das zur Kenntnis und ich versuche daraus zu lernen, aber ich lebe nicht damit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann ja einem Kritiker oder einem Leser nicht seine Meinung suggerieren wollen. Das geht nicht. Ja. Also das ist schon, man ärgert sich ganz einfach, na klar. Nicht? Und man fragt sich, welche wahren Gründe stecken dahinter, weil das auch so zum Teil so absurd ist. Denn da wurde gesagt, der Autor schreibe ohne Schuld und ohne Scham, gemeint ist aber diese 12-jährige Luisa, und die kann zu ihrer Zeit keine Schuld und keine Scham empfinden, weil sie über die wahren Ausmaße des Schreckens und der Vernichtungslager etc. überhaupt noch nicht informiert war. Aber gut, das sind Ansichten, das ist die Tageskritik und das nimmt man zur Kenntnis.
Also ein kitschiges Rührstück hatten Sie nun, nehme ich mal an, nicht im Sinn.
Klar, wenn der Mann das so empfindet, dass ich nehme an, es war ein Mann, dann will ich ihm da nicht widersprechen, aber ich hatte es natürlich nicht im Sinn. Ja.
Ich frage da nochmal nach, weil ich interessant finde, dass mit Rührung da unprofessionell umgegangen wird. Ich war bei der Lektüre dieser beiden Romane zeitweilig auch gerührt und habe gedacht, na, das ist ja gar nichts Schlimmes. Warum soll mich ein Text nicht auch rühren? Und es hörte sich ja auch zeitweilig so ein bisschen an, dass sie selbst emotional sehr in diesem Text verwickelt war. Nicht nur, weil das die Geschichte ihres Vaters war, sondern beim Schreiben über diese Zeit, die so dunkel war in jeder Hinsicht, hat das möglicherweise bei Ihnen auch sehr rührende Emotionen ausgelöst.
Also bei den Stellen, bei denen Sie möglicherweise gerührt waren oder andere möglicherweise sogar geweint haben, da war ich garantiert bei der ersten Niederschrift auch gerührt und habe auch geweint. Nur ist das natürlich dann im Verlauf des Handwerks, wenn man dann eine Szene 40 Mal schreibt, dann ist man nicht mehr gerührt, ganz klar. Nicht? Aber das ist natürlich auch ein Punkt, der hat viel mit dem deutschen Verständnis von Literatur zu tun. Deswegen ist mir eigentlich ein Hinblick ins Angelsächsische immer viel lieber, wenn Sie Gefühle erzeugen, dann gelten sie gleich als suspekt. Aber genau das ist es ja, was Literatur doch eigentlich soll. Literatur soll doch das Herz heben. Literatur soll doch im besten Sinne rühren. Klug sind wir alle selbst, aber ein Autor soll doch letztlich, ja, bei dem soll's mir doch die Sprache verschlagen, oder? So habe ich meine bewegendsten Lektüreerlebnisse empfunden und die hoffe ich dann irgendwie weiterzugeben.
Am Ende müssen wir, glaube ich, noch über die Kirche reden, beziehungsweise über den lieben Gott. Der steckt ja nicht nur im Titel Ihres letzten Romans. Welche Rolle spielt denn dieses religiöse Moment in Ihren Texten?
Naja, ich gehe das nicht bewusst an, dass ich jetzt sage, so, ich will jetzt ein religiöses Moment da hineinbringen. Es rührt wahrscheinlich her aus meiner Kindheit in einer streng katholischen Gegend, in einer Zeit, in der ich leidenschaftlich gern Ministrant war, was sich dann natürlich mit der Pubertät eigentlich erledigt hat. Und es rührt vielleicht auch daher, dass es natürlich so ist, dass es da noch was geben muss in meinem Verständnis von Welt und Leben. Also wenn das, was wir hier Wirklichkeit nennen, auch die Wahrheit wäre, die alleinige, dann sähe es doch arm aus in der Welt, denke ich. Aber das ist schon alles an Religiosität, das ich bieten kann. Ich bin kein Autor, der das bewusst macht.
Ich glaube, das wollen wir als Schlusswort nehmen. Ralf Rothmann, vielen Dank für dieses gute, interessante Gespräch, das ich führen durfte. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.